Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Ich bin nach einer langen Pause wieder zurück. Ich freue mich sehr, dass du den Podcast eingeschaltet hast. Und ich glaube, es ist der schönste Grund, diesmal erneut, wie schon so häufig in dem Podcast zu sagen, I'm back, denn ich bin schwanger. Und genau deshalb konnte ich den Podcast einfach nicht in der Regelmäßigkeit oder in der Frequenz weiterführen. Ich konnte ihn eigentlich gar nicht weiterführen, deshalb halt eben die Pause bis genau jetzt. Und mit dieser Folge möchte ich dich mitnehmen auf die letzten Wochen. Ich möchte mit dir einmal über das Thema Kinderwunsch sprechen, über IVF, ICSI. Und ja, freue mich einfach total, dich hier in mein Leben zu lassen. Und ich kenne das selber. Ich habe Podcasts gesuchtet von Frauen, die über ihre IVF erzählt haben, über ihre Kinderwunsch-Journey. Und auch jetzt bin ich natürlich immer super interessiert an Mama-Podcasts. Falls du also Tipps hast, schick mir gerne welche. Und vorab vielleicht eine kleine Triggerwarnung. Ich werde einmal starten mit meiner Kinderwunschgeschichte und meiner ersten Schwangerschaft, die schon ein paar Jahre her ist und auch nicht erfolgreich war. Also da hier vielleicht an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Vielleicht fühlst du dich aber auch gesehen oder fühlst dich nicht alleine, wenn du weißt, dass viele Frauen eben auch Regenbogenbabys haben und dass es danach auch weitergehen kann. Ich freue mich jedenfalls, dass du hier bist und lass uns einmal direkt starten.
House of Grace mit Sandra von Zabjenski.
An dieser Stelle einmal vorweg. Ich bin häufig so ein kleines bisschen außer Atem. Ich merke das auch gerade, wenn ich Online-Kurse gebe oder in Zoom-Calls bin. Dann habe ich manchmal echt Probleme, wenn ich viel rede, dann zwischendurch wieder die Luft zu bekommen. Es liegt, glaube ich, daran, dass ich grundsätzlich ein bisschen zu schnell rede. Und dann, ja, ich habe es auch, wenn ich mich bewege. Es ist einfach die Schwangerschaft. Und ich habe schon einen relativ großen Bauch für fast 5 Monate. Und der kleine Schwimpier drückt einmal alle Organe nach oben und schränkt das Zwerchfell auch ein bisschen ein. Deshalb keuche ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Das kleine Schwimpi gerade hier ist ein solches Wunder. Und wir haben auch sehr viel dafür gegeben, emotional, Zeit, finanziell sind Ressourcen hineingeflossen. Und es ist so faszinierend, weil wenn ich daran zurückdenke, wie ich etwa vor 10 Jahren war, wenn du mich da gefragt hättest, ob ich Kinder möchte, wäre meine Antwort gewesen, auf gar keinen Fall. Never ever werde ich Mutter. Ich hätte es mir überhaupt absolut gar nicht vorstellen können. Und es war für mich sogar ein wirklich abschreckender Gedanke. Und ich bin eher ausgeflippt bei so süßen kleinen Hundebabys als bei Menschenbabys. Und eine tickende Uhr hatte ich absolut gar nicht. Es war, ging mir vollkommen ab. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich nicht bereit war, die Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen, weil ich, glaube ich, immer das Gefühl hatte, dass ich für alles sowieso die Verantwortung hatte. Das ist so ein spezielles Personality-Ding bei mir. Es hat sich auch damals ganz früh, als ich klein war, in Zwangsstörungen geäußert, weil diese Zwangsstörungen mich geordnet haben und mir Struktur gegeben haben und auch das Gefühl gegeben haben, in einer chaotischen Situation, in schwierigen Lebensumständen Ordnung zu schaffen. Und ja, jetzt ist das Gott sei Dank anders. Ich muss nicht mehr alle Tassen im Schrank anfassen und ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich für alles alleine verantwortlich bin und alles alleine stemmen muss und dass mein Leben aufhört, wenn ich auch nur ein kleines Lebewesen in mein Leben lasse. Und ja, neben der Verantwortungsgeschichte habe ich noch ganz viele andere Dinge bearbeitet. Ich sage immer so ungern geheilt, weil geheilt hört sich dann danach an, als wäre es nie wieder da. Ich glaube, dass bestimmte Themen einfach so tief sitzen, dass sie nie ganz weggehen, sondern du einfach nur besser lernst, damit umzugehen und gegebenenfalls auch nicht darauf zu reagieren. Und das macht mich jedes Mal sehr glücklich, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben angelangt bin. Und ich glaube auch, dass Little Shrimp zu keinem anderen Zeitpunkt hätte kommen können als jetzt. Oder es ist jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt, dass der kleine Schrimpi hier in meinem Bauch da ist. Das also zum Thema vorab. Ich konnte es mir früher wirklich nie vorstellen, bis ich dann tatsächlich einmal schwanger geworden bin. Und das ist jetzt einige Jahre her. Ich meine, es ist vor 5 Jahren gewesen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, es war vor 5 Jahren. Und damals war es überhaupt nicht geplant. Ja, ich war immer noch mit, ich möchte keine Kinder, kommt für mich absolut nicht in Frage. Und als dann meine Tage ausgeblieben sind und als ich auf dem Schwangerschaftstest dann gelesen hatte, ich glaube, es waren 1 bis 2 Wochen, stand das, war so ein digitaler mit Text Test. Da ist die Welt für mich tatsächlich zusammengebrochen. Ich war so traurig, habe erst eine Freundin angerufen und musste so weinen wegen des Schocks. Ich wusste nicht, wie ich das finanziell hinbekommen sollte. Mein Partner zu der Zeit hätte das, glaube ich, nicht allein tragen können, hatte ich auch wieder das Gefühl, nicht, dass ich da in einem sicheren Hafen bin oder in einem sicheren Nest, sondern dass das eine ganz schwierige Sache wird, zumal wir auch in einer Fernbeziehung waren. Und deshalb war da erst einmal gar nicht so eine Freude, sondern einfach nur Schock und Angst. Das hat sich dann gewandelt und gefühlt war ich dann auch sofort schwanger. Mir hat irgendwie ganz schnell die Hose nicht mehr gepasst, obwohl ich erst in Woche 6 war. Ich musste ständig zur Toilette. Ja, das muss, glaube ich, jede Schwangere. Ich hatte aber auch keine Essensgelüste. Mir war auch nicht schlecht. Und dann leider, ist es dann tatsächlich auch so gewesen, dass ich beim zweiten Ultraschall, als dann gesagt wurde, okay, in dieser Woche müssten wir dann auch den Herzschlag sehen, als ich dann einen Abend vor dem Ultraschall war, saß ich auf der Toilette und es kam Unmengen an Blut gefühlt heraus. Und ich war in einem solchen Schock, weil ich da tatsächlich in den Wochen mich einmal darauf eingelassen hatte und auch so dann gefühlt so eine Verbindung hatte zu dem kleinen Mäuschen. Und ich, genauso wie das Blut aus mir rausströmte, strömten auch die Tränen aus mir raus und alles hat sich einfach nur dumpf und leer angefühlt. Und danach wollte ich tatsächlich unbedingt gerne wieder schwanger werden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich etwas verloren hatte und es so schön war und dieser Gedanke auf einmal auch den Schrecken verloren hatte. Und das hatte aber nicht geklappt. Zum Glück, kann man jetzt sagen, weil die Beziehung auch nicht gehalten hat. Und auch gar nicht so viel später in die Brüche gegangen ist. Ich glaube, 1,5 Jahre dann danach. Und dann in der Zeit danach habe ich mit dem Thema komplett abgeschlossen. Da war ich dann auch 43 und dachte, nee, jetzt kommt das für mich nicht in Frage, möchte ich nicht mehr. Und bis ich dann nach Frankreich gefahren bin, um Urlaub zu machen und meinen jetzigen Verlobten und bald zukünftigen Mann kennengelernt habe, meine große Liebe Arno, von dem ich ja schon häufiger hier im Podcast auch erzählt habe. Und auf unserem ersten Date war für ihn zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Element, dass er mich gefragt hat, kannst du dir vorstellen, Kinder zu haben? Und da dachte ich, naja, ich bin 44, das wird nicht so einfach, aber klar könnte ich mir das vorstellen. Weil ich zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen Mutmuskel auch schon so trainiert und ich hatte auch schon als ich Janu kennengelernt hatte, war ich so rund und so gefühlt angekommen. Und als er mich das gefragt hatte, war wirklich auch das Gefühl da, ja, ich würde es probieren und wenn es klappt, dann wunderbar. Und wenn nicht, dann leider nein. Dann müsste man sich dann vielleicht wieder trennen. Mal gucken. Aber es war für mich auch so ein Moment, der, okay, das ist jetzt, wie schön, dass jemand da ist, der wirklich auch mit dir eine Familie gründen möchte und dein solches Involvement zeigt und dem das auch so wichtig ist. Und das habe ich vorher halt auch gar nicht gehabt und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig schön und auch inspirierend. Und wir sind dann ja auch zusammengekommen und die ersten Monate war es noch nicht Thema, aber dann. Ich war mittlerweile 45, Anno war 37 und wir hatten uns dann im Januar 2022 gedacht, so jetzt probieren wir das und aufgrund des Alters, also nicht, dass 44 jetzt scheintot wäre oder sowas, ja absolut gar nicht. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass das absolut nicht meine Meinung ist. Aber für mich hatte ich beschlossen, ich möchte es gerne jetzt so schnell wie möglich dann erleben, weil ich gerne vor 50 mein erstes, jetzt würde ich sagen, vielleicht sogar mein zweites, weil die Schwangerschaft so schön ist, Kind bekommen möchte. Und deshalb haben wir uns direkt von Anfang an für eine IVF entschieden und haben es gar nicht erst natürlich probiert. Was ist eine IVF oder ICSI? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst. Das ist sowas, im Deutschen sagen wir auch gerne künstliche Befruchtung dazu. Kein so schöner Begriff. Aber was der Vorgang ist, es wird eine Eizelle entnommen und dann wird diese Eizelle befruchtet mit einem Spermium. Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Zum Beispiel ist eine Eizelle dann in der Trägerflüssigkeit und dann werden Spermien hinzugefügt und dann, je nachdem, welche Spermie am schnellsten und am erfolgreichsten ist, die befruchtet dann das Ei. Und dann gibt es die ICSI, in der ein Spermium ausgesucht wird und der Eizelle zugeführt wird. Das hatten wir auch gemacht und das ist noch erfolgsversprechender, diese Methode. Und wir hatten das zuerst in Spanien probiert und tatsächlich über ein halbes Jahr. Und glaub mir, dieses halbe Jahr war echt hart. Ich habe nicht nur für die PR gearbeitet, sondern, was damals noch meine Firma war, ich habe die Firma mittlerweile verkauft, gegen Ende letzten Jahres, sondern ich habe mein Buch geschrieben parallel. Also wenn du die Zeilen in meinem Buch liest, ich habe zwischendurch gestoppt beispielsweise, um mir Spritzen zu setzen, weil zunächst die Eizellenentnahme vorbereitet wird. Dazu ist es dann meistens so, dass dir die Antibabypille gegeben wird, dann hörst du zu einem bestimmten Zeitpunkt auf und dann beginnst du, die Hormone zu spritzen, um die Follikelproduktion anzuregen. Weil normalerweise haben wir zwar mehrere Follikel pro Zyklus als Frau, aber nur eines reift heran. Und in einer IVF-Behandlung / ICSI-Behandlung, ich sage jetzt einfach keithalber immer IVF, ist es so, dass du natürlich möglichst viele Follikel haben möchtest, die heranreifen. Und die Hormone, entschuldige, wenn das hier so raschelt, das ist Elmo. Ich bin auch gerade schon wieder außer Atem. Die Hormone haben mir wirklich sehr, sehr zugesetzt. Weniger das, ich glaube, es ist Östrogen, was man am Anfang bekommt. Weniger die Spritzen am Anfang, das geht noch, also um das zu pushen, ja, um die Produktion der Follikel zu pushen, sondern dann bekommst du auch eine Spritze, Dekapeptyl heißt das Medikament, das sich dann einmal sofort gefühlt in die Wechseljahre versetzt und die Produktion stoppt. Und gleichzeitig wird dir noch eine Spritze gegeben, die den Eisprung auslöst. Und dann musst du auch innerhalb von 24 Stunden, also 48 Stunden, ich glaube, es waren 48 Stunden zu der Klinik und dann halt eben zur Eizellenentnahme. Und diese Medikamente haben mir immer wirklich eine solche depressive Phase verschafft. Es war so furchtbar. Ich bin immer in ein so großes Loch gefallen. Und die Klinik in Spanien hatte mich in ein viel zu krasses Protokoll gesteckt, nämlich, dass ich wirklich jeden Monat einfach ohne Pause, ich glaube, einen Monat Pause hat mir dann zwischendurch, von Januar bis Juni, Ende Juni, einfach durchgehend Hormone genommen habe und immer wieder in dieses Loch gefallen bin, nach jeder Eizellenentnahme. Wir waren dann auch nicht erfolgreich und haben das Thema dann erst einmal wieder beiseite geschoben, weil ich war am Ende, körperlich und seelisch. Die Hormone haben mich fertig gemacht. Ich war total aufgedunsen. Mein Bauch war natürlich total groß. Meine Schilddrüsenwerte waren damals auch nicht besonders gut. Die sind immer rauf und runter gegangen. Da meinte die Klinik, ja, das wäre jetzt nicht so schlimm. Das müsste man dann bei der Schwangerschaft anschauen, aber für die Eizellenentnahme wäre das nicht so wild. Bin ich mittlerweile auch ein bisschen skeptisch. Ich würde es, glaube ich, anders machen, sondern würde warten, bis sich die Werte eingependelt haben. Und damals war es so, dass nach der Impfung wirklich meine Schilddrüsen Blutwerte und auch vor allen Dingen meine Hashimoto-Antikörper wirklich durch die Decke gegangen sind. Es war absolut verrückt. Und naja, vielleicht hat es auch noch eine Rolle gespielt. Wir waren auf jeden Fall nicht erfolgreich und es kam auch gar nicht erst zum Embryotransfer. Da wir dann sowieso unterwegs waren, haben wir das Thema dann erst einmal zur Seite geschoben im Sommer. Und ich musste auch sehr lange warten, bis ich meine Tage überhaupt wiederbekommen habe. Ich glaube, es hat insgesamt 7 Wochen gedauert. Und ich habe das Ganze dann unterstützt mit Akupunktur, um den Blutfluss anzuregen. Und ja, es war wirklich sehr, war eine sehr schwierige Zeit. Es war auch eine emotional herausfordernde Zeit. Wir hatten eine kleine Krise. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwo habe ich die Barcelona-Folge. Kann ich ja sonst nochmal verlinken. Da berichte ich von der Zeit. Es war nicht schön, weil wirklich nach diesen 3 Eizellenentnahmen, nach diesen 3 Operationen und 3-mal dieses heftige Medikament, dieses tiefe Loch, in das ich da gefallen bin, zusätzlich mit der Arbeit, im Druck, mit dem Buch und so weiter und so fort. Das war einfach alles, ist alles zu viel. Insofern kein Wunder, dass es da einfach auch nicht geklappt hat. Wir haben dann so ein bisschen probiert, auf natürlichem Wege dann schwanger zu werden. Ich glaube, das war dann, lass mich mal überlegen, weil ich habe dann bis August gebraucht, bis meine Tage wiedergekommen sind oder ich glaube, Anfang August sind dann meine Tage wiedergekommen und dann hatten wir dann pro Zyklus das dann auch einmal probiert. Und ich fand das sehr anstrengend. Ich habe dann relativ regelmäßig wieder meinen Zyklus bekommen und mein Eisprung wurde mir auch immer angezeigt. Und ich habe jetzt so für mein Alter habe ich relativ viele Eizellen pro Zyklus. Ich habe 5 bis 6, dann hatte ich nochmal angefangen, NAD Plus zu nehmen, also NAD Plus als Infusion und auch als Supplement. Und dann ist das auf 10 bis 11 ohne Hormonbeigabe gewachsen. Also es sah pro Zyklus eigentlich auch immer ganz gut aus, aber es war ein unheimlicher Druck, dann immer genau zu dem Zeitpunkt Sex zu haben. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, wie dir das gegangen ist. Berichte mir auf jeden Fall, schreib mir doch mal eine Mail. Aber das war so schwierig, weil gerade wenn du dich vorher gestritten hast und wir sind ja 24/7 auch zusammen. Ja, wir arbeiten beide von zu Hause aus. Wir sind beide unterwegs. Das war schon echt eine Herausforderung manchmal. Und gleichzeitig aber auch eine total schöne Erfahrung. Ich weiß auch noch, wie ich ganz aufgeregt war beim allerersten Mal, wo wir es dann offiziell versucht hatten. Und so der Switch im Kopf, dass du jetzt nicht nur Sex hast wegen Pleasure und weil es geil ist, sondern ein neues Leben zu kreieren. Und das hat etwas in mir total bewegt. Das fand ich so schön. Und ich glaube, ist jetzt vielleicht zu spirituell, zu esoterisch, aber ich glaube, da hat sich so ein neues Türchen in mir einfach auch aufgemacht. Die Tür für das Wundern, dass es wirklich passieren darf, dass es wirklich in mein Leben kommen darf. Und das nehme ich aus der Zeit vor allen Dingen mit, die Öffnung und die Hingabe, die man als Frau dann auch an den Partner hat, nicht nur im Sinne von, ey, wir haben jetzt Sex, sondern wir sind bereit, ein neues Leben aus diesem Akt entstehen zu lassen. Und das war was ganz, ganz Besonderes für mich. Und wir haben parallel dann aber auch schon nach weiteren Kliniken geguckt und ich hatte angefangen, wie wild zu recherchieren. Ja, so, ich habe verschiedene Methoden recherchiert. Zum Beispiel bin ich eben auf besagtes NAD Plus gekommen, nämlich als ich den Fertility Doctor der Kardashians kontaktiert habe in Amerika. Habe eine halbstündige Beratung gebucht bei ihm. 400 Dollar hat es gekostet. Und habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, nach Amerika zu fliegen, um dort die IVF zu machen. Hat sich dann zerschlagen, weil die Preise absurd sind in Amerika. Also da kostet eine IVF ja, so ein Durchgang 50.000. Es ist wirklich unglaublich. Und er hatte aber sehr viele spannende, interessante Insights. Er hatte mir einmal von eben NAD Plus erzählt, die Arbeit Infusion. Dann injizieren sie das tatsächlich auch in die Eierstöcke. Und dann gibt es eine Methode, mit der die Eierstöcke auch behandelt werden, mit PRP, das ist Eigenblutplasma. Und das erhöht auch den Outcome an Follicles. Entschuldigt bitte, falls ich manchmal hier so ein bisschen switche zwischen Englisch und Deutsch, weil tatsächlich ist der ganze Research mehr oder weniger auf Englisch gewesen, weil die deutschen Kliniken da sehr hinten an zurückhängen mit eigentlich allem und auch nicht können, weil es gesetzlich nicht erlaubt ist. Dann hatte ich mit verschiedenen Kliniken in Europa über die PHP-Behandlungen gesprochen und habe mich dann aber letztendlich dagegen entschieden, weil ich relativ viele Follikel einfach habe und ich das jetzt nicht so sinnvoll empfunden hatte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Stress, irgendwo hinzufliegen, sich dann zu operieren, dann wieder zu warten und so weiter, ich wollte einfach nicht. Ich wollte einfach, wenn es jetzt das nächste Mal ist, wollte ich es einfach so entspannt und easy wie möglich haben. Und hatte dann verschiedene Kliniken mir auch angeguckt mit Arno zusammen. Und wir haben uns dann generell erstmal als Land für Zypern entschieden. Warum Zypern? Also in Deutschland, wenn du eine IVF machst, dann kannst du zum Beispiel keine genetische Testung machen. Das finde ich verheerend, weil weshalb kommen Frauen zur IVF? Die meisten Frauen, die zur IVF kommen, sind nicht Anfang 30 und es ist alles in Ordnung, sondern eher älter und es gibt halt eben Problematiken. Und eine häufige Problematik ist einfach, dass das Embryo nicht überlebensfähig ist, genau wie meine Fehlgeburt. Es waren wahrscheinlich so schwere genetische Fehler da, dass mein Regenbogenbaby in der Woche 7 oder 8 war es, glaube ich, irgendwas zwischen 6 und 8 abgegangen ist. Und dieses Risiko wollten wir einfach ausschließen, weil durch mein Alter ist das Risiko einfach stark erhöht. Und ich wollte mich nicht unendlich vielen IVF-Behandlungen aussetzen, ohne ja, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt wären. Deshalb haben wir uns für Zypern entschieden, weil man dort halt eben genetisch testen kann. In Spanien kann man das auch. In den USA ist das auch erlaubt. Und nach der Erfahrung in Spanien wollten wir aber gerne woanders hin und haben uns dann entsprechend für Zypern entschieden. Wenn du wie ich dann 45 bist, musst du einige Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel wird ein Fitnesstest gemacht, also das Blut wird abgenommen, du brauchst ein EKG und so weiter und so fort, damit du die Erlaubnis bekommst, dort die Behandlung zu machen. Und Gott sei Dank war bei mir alles in Ordnung. Wir haben uns auch verschiedene Kliniken angeschaut und es ist so krass, wie du behandelt wirst. Manche lehnen dich auch direkt ab, weil du 45 bist. Und unsere Klinik war einfach nur wirklich, wirklich wundervoll. Und ich schwöre dir, es ist keine bezahlte Werbung, sondern ich war gefühlt wirklich in der allerbesten Klinik der Welt, Eurocare, IVF, Zypern. Und in Spanien beispielsweise war es so, dass du eine Patientenkoordinatorin hattest, die konntest du aber meist nur per E-Mail erreichen oder du musstest anrufen in der Zentrale, dann war sie aber manchmal auch nicht da. Und dann hast du niemanden erreicht. Die Zentrale hat nur Spanisch gesprochen. Das war alles ein bisschen kompliziert. Und hier in unserer Klinik hatten wir zwei ganz tolle Ansprechpartner, ja, gleich zwei, einmal Jasmin und einmal Mert, die über WhatsApp mir die ganze Zeit zur Verfügung gestanden sind und sogar weiterhin noch stehen. Ja, also wenn ich Fragen habe, kann ich immer mich noch an die beiden wenden. Und die sich wirklich um alles gekümmert haben, sogar Anreisemöglichkeiten rausgesucht haben, Taxis organisiert und so weiter und so fort. Und das hört sich jetzt banal an oder total überflüssig, ist es aber nicht, weil es ist so herausfordernd wieder die Zeit. Ja, du musst dann wieder die ganzen Checks machen. Also EKG, Bluttest, die Follikel werden nochmal gezählt. Das sah aber super aus. Da war ich in Nizza bei einem ganz, ganz tollen Arzt, um da meine erste NAD+-Infusion zu bekommen. Und der wirklich, das war für mich wirklich auch so ein weiterer Meilenstein zur Öffnung, der dann gesagt hat, schauen Sie mal, also erstmal hatte ich 11 Follikel oder 12 und dann schon meinte er, schauen Sie mal, der Uterus sieht so einladend aus. Das fand ich so süß. Und es war wunderschön, in Nizza da mit diesem Blick aufs Meer zu liegen. Und dieser wahnsinnig nette Arzt, der mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben hat, seit langer Zeit, ich bin kein hoffnungsloser Fall, sondern es wird immer eine Möglichkeit geben. Und das Wichtigste, dass der Uterus welcoming ist. Ja, dass man das Gefühl hat, alles ist schön. Ja, dass es bereit ist. Das fand ich so wertvoll und ich bin ganz, ganz froh, dass ich diesen Arzt getroffen habe. Luca Velimir in Nizza. Ich weiß das Krankenhaus leider nicht mehr, aber falls ihr euch dort in der Ecke befindet und einen Arzt braucht, schreibt mich an. Ich gebe euch die Adresse. Ist wirklich toll. Ganz abgesehen davon, dass ihr einen ganz tollen Blick aufs Meer habt von allen Praxisräumen aus. Und alle Tests waren dann also auch positiv und wir sind dann das erste Mal nach Zypern geflogen für die Eizellenentnahme. Und weißt du, was witzig ist? Ich hatte überhaupt keine Probleme mit den Medikamenten. Natürlich hast du immer körperliche Auswirkungen. Du nimmst zu, der Bauch wird dicker, allein wegen dem Wasser, weil du ständig Spritzen setzt. Ja, so viele Spritzen, wie ich gesagt habe, meine Güte, sind Hunderte, ungelogen Hunderte in meinen Bauch gegangen. Und all das war aber okay und wir sind dann das erste Mal nach Zypern geflogen zur Eizellenentnahme und auch die ging so smooth und so entspannt vonstatten und wir hatten zwar uns vorher einmal ganz kurz gestritten, aber kennt ihr diese Streits, wo man die dann darin münden, dass man sich danach noch näher fühlt, weil man danach die Chance nutzt, sich wirklich in der Tiefe kennenzulernen. Und so war das bei uns. Und wir haben dann noch unsere tiefsten Ängste geteilt. Und ich habe mich so verbunden gefühlt. Und danach waren wir so happy. Und ja, dass die Eizellenentnahme auch alles entspannt lief. Und dann sind wir noch ein paar Tage in Zypern geblieben. Und tatsächlich haben wir uns da auch verlobt. Arno hatte mich zu einer Bootsfahrt eingeladen. Und auf der Bootsfahrt war es dann so, dass er eine Schachtel rausgezogen hat. Und, nein, erst sein Handy und mir den Text vorgelesen hat, den er geschrieben hat, weil er wollte gerne, dass es alles perfekt ist. Und es war so schön. Und dann ist er wirklich auf die Knie gegangen und hat mich gefragt, Sandra, willst du meine Frau werden? Und ich war so überwältigt und im Video sieht man, wie ich den Kopf geschüttelt hatte. Kennst du das, wenn man so überwältigt ist, dass man einfach erstmal es nicht fassen kann und dann natürlich ja gesagt habe? Und es war eine so unglaublich schöne Verlobung und ich freue mich so sehr, diesen großartigen Mann dann dieses Jahr zu heiraten. Der zweite Aufenthalt in Zypern war dann der Embryotransfer. Von einem Embryo, wo wir auch wussten, dass der genetisch in Ordnung sind, sind dann diejenigen, die zustande gekommen sind, genetisch getestet worden. Und das war relativ stressig, weil wir gerade umgezogen sind nach Andorra. Und dann schon eine Woche später ist mein Papi dann gekommen, um auf Opa Elmo aufzupassen. Der konnte natürlich nicht mit nach Zypern. Und wir sind dann nach Zypern geflogen. Und einmal da fiel dann auch so die Anspannung ab. Und wir hatten ein ganz absurdes Hotel. Es war wirklich strange von der Architektur. Wir hatten ein Zimmer mit einer riesigen Kobra drin, die auch noch aufs Bett gestarrt hat. Die haben wir erst einmal weggedreht. Und ja, Nordzypern wäre auch tatsächlich nicht so das Reiseland, was ich mir aussuchen würde, wenn ich jetzt freiwillig Urlaub machen würde. Aber wir waren guter Dinge und dann den Abend vor dem Embryotransfer war es super schön. Wir haben herausgefunden, dass dieses Hotel an der Bucht ist, wo wir uns verlobt haben, also wo das Boot gestoppt hat, damit Arnaud seinen Antrag machen kann. Also das war schon mal irgendwie ein schönes Zeichen. Entschuldigt, draußen bellt hier gerade ein Hund. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und das Wetter war natürlich wunderschön und wir hatten einen so unfassbar tollen, goldenen Sonnenuntergang und wir standen da und haben dann Liebe gemacht vor dem Abend, vor dem Embryotransfer und haben uns vorgestellt, dass das auch noch einmal das Baby willkommen heißt. Und dann haben wir die Hände auf den Unterbauch gelegt und goldenes Licht hingeschickt und gesprochen mit der Seele, dass sie so willkommen ist. Und wirklich, mir kommen auch die Tränen, weil ich so, oh, ich bin natürlich auch total emotional, aber es war so schön und nichts an diesem ganzen Prozess hat sich irgendwie technisch angefühlt, weißt du, was ich meine, sondern einfach nur genau richtig. Und ich hatte eine ganz tolle Frau, die mich bei Hypnosen begleitet hat. Verlinke packe ich auch noch mal in die Shownotes. Und die hat immer gesagt, Sandra, dein Baby kommt genau in der Art und Weise, wie es kommen soll. Und das ist die Art und Weise, wie unsere Babys oder Baby, Baby kommt. Es ist nur ein Baby momentan, aber mein Gedanken habe ich schon ein zweites Kind. Frag mich mal, wenn Shrimp dann auf der Welt ist. Aber mein Gedanken ist schon Kind zweiter. Aber egal, anderes Thema. Also es war so schön und so magisch. Und die Anregung zu dem goldenen Licht hatte mir Caroline Kreuschmer gegeben, eine wundervolle Gynäkologin, die mich auch hier auf dem ganzen Prozess Weg betreut hat und mir meine Supplements zusammengestellt hat und mich echt die Tests hinterschicken konnte. Caroline ist einfach eine unfassbar grandiose Frau und ich kann wirklich jeder nur empfehlen, sich mit Caroline in Verbindung zu setzen, wenn es um Frauenthemen geht. Und Caroline ist auch einer der Dozentinnen meiner Feminine Awakening-Ausbildung. Egal, kommen wir zurück. Also ganz magischer, magischer, wundervoller, schöner Abend. Und am nächsten Tag war der Embryotransfer und ich war so gut drauf. Ja, ich war total gut drauf. Ich habe mich so gefreut. Wir waren total entspannt. Wir haben dann unsere OP-Kleidung anbekommen, weil das ist eine absolut schmerzfreie Prozedur. Anno hatte auch dann seinen OP-Kittel an, er durfte dann auch mit dabei sein. Und ich habe dann vorher noch einen Embryo-Dance gemacht, den Baby-Welcome-Dance. Gibt es auch ein Video von. Ich werde es in ein Reel packen, um diese Folge bei Instagram dann anzukündigen. Und mit Lachen sind wir dann tatsächlich in den OP-Saal, ist jetzt zu viel gesagt, also in, ja, schon, OP-Saal gefahren worden. Und auch wenn es sich jetzt technisch oder medizinisch anhört, es hat sich nicht so angefühlt. Dann wirst du nochmal gefragt, ein Embryo, wir wussten das Geschlecht jetzt auch schon in dem Falle, weil alle Chromosomen getestet worden sind. Und um nochmal sicher zu gehen, dass man das Richtige ausgewählt hat. Und dann ist das so ein winzig kleiner Schlauch. Und es ist so unglaublich, dass da drin dann der Embryo ist. Und dann wird dieser Schlauch, dieser mini kleine Schlauch in dich eingeführt, über die Vagina, dann in den Uterus, in die Gebärmutter. Die Gebärmutterschleimhaut muss auch dazu eine bestimmte Dicke und auch Struktur aufweisen. Da wurde ich dann zuvor entsprechend bei der Frauenärztin gemonitort, ob das überhaupt möglich ist. Und auch am Tag vorher, wenn du ankommst, wirst du natürlich noch einmal gecheckt, ob der Transfer überhaupt Sinn macht, ne? Ob die Struktur überhaupt da ist. Und genau, dann wurde Little Shrimp platziert. Und ich schwöre dir, es hat in dem Moment in meiner Vagina angefangen zu kribbeln, als der Schlauch reingekommen ist. Und es hat wirklich die 3 Tage danach hat es weiter gekribbelt. Das war so interessant. Das war sogar eine ganz leichte Turn-on-Erfahrung. Das fand ich ganz spannend. Und dann sind wir nach Hause geflogen und naja, und dann fängt die schwierige Zeit an, nämlich das Warten. Und eine liebe Bekannte von mir hatte zur gleichen Zeit auch eine IVF-Behandlung und hatte mir dann erzählt, dass sie am Tag 5 schon getestet hat mit Frühteststreifen, die ich mir natürlich auch sofort besorgt hatte. Und ich war es unsicher, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und dann hab ich mich getraut an Tag 5 und habe zum ersten Mal auf diesen kleinen Ministreifen in meine Pipi getaucht und habe gewartet. Und gewartet und gewartet und es gab keinen Strich. Ich war so unendlich traurig und dachte, oh Gott, das alles nochmal und das kann doch gar nicht sein. Und naja, ich bin dann schon direkt, wie es meine Natur ist, so die Worst-Case-Szenarien durchgegangen. Was kommt jetzt? Wann können wir wieder anfangen? Und so weiter und so fort. Und war wirklich, wirklich traurig. Und dann bin ich 2 Stunden später nochmal ins Bad gegangen und habe gedacht, komm, ich gucke mir den Teststreifen nochmal an. Und da sehe ich einen hauchdünnen grauen Streifen. Und ich habe mich noch nie so sehr über so einen hauchdünnen, klitzekleinen Streifen gefreut. Ich habe sofort Caroline per WhatsApp geschickt, Freundin per WhatsApp geschickt und ich war so aufgeregt, ja. Und ab dem Tag an, wo wurde der Streifen immer und immer und immer deutlicher. Und als ich dann, ja, bis es dann tatsächlich auch wirklich überhaupt gar keine außer Frage stand, dass ich schwanger war, schon allein von dem Teststreifen her. Das Ganze wurde dann auch noch einmal mit dem Bluttest bestätigt, der den HCG-Wert im Körper misst und der bei mir damals dann schon bei, ich weiß gar nicht, wie viel das war, über 1000 auf jeden Fall, 1800 oder sowas war. Und ab da haben wir uns dann schon richtig, richtig toll gefreut. Und ab da begann dann das Abenteuer Schwangerschaft, in dem ich ja immer noch stecke. Ich glaube aber, für heute mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich glaube, das Schwangersein ist vielleicht ein anderes Thema. Die Müdigkeit im ersten Trimester, meine Güte, ich wusste nicht, dass man so müde sein kann. Ja, unfassbar. Es gibt auch gar keine andere Option, als dann einfach nur sofort zu schlafen. Die Freude, was es mit der Beziehung auch macht. Wir fühlen uns so nah und so verbunden. Die Ängste, die man aber auch hat, dass Sex beispielsweise, wir haben ja relativ heftigen Sex. Und sich da jetzt so umzustellen oder sich da neu zu finden, auch eine Herausforderung. Und ich habe persönlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du schwanger warst, oder vielleicht bist du auch schwanger, oder vielleicht hast du auch so eine Meinung dazu. Ich habe immer ein kleines bisschen Angst, weil ich natürlich Little Shrimp nicht verlieren möchte. Und überhaupt die Angst, ja. Gerade habe ich eine Angst vor Präeklampsie entwickelt. Und natürlich ist, weil ich Shrimpy noch nicht spüren kann, ist die Angst auch immer wieder da, dass er eben nicht mehr da ist oder dass das Herz aufhört zu schlagen. Und immer wieder dann die Beruhigung, wenn man auf dem Ultraschall sieht, der Kleine macht schon eine Laola-Welle im Bauch und turnt rum. Und oder wenn die Hebamme den Herzschlag hört, ist dann jedes Mal eine Beruhigung. Aber es ist so hart, diese Ungewissheit auszuhalten. Aber ich glaube, das ist eine ganz neue Podcast-Folge, zu der ich auch super gerne Fragen sammle. Ich würde mich überhaupt freuen. Schick mir doch einmal deine Anregungen. Vielleicht hast du auch noch Fragen zu dieser Folge. Vielleicht machen wir einen Teil 2. Vielleicht hast du auch selber Erfahrungen damit, die du teilen möchtest. Ich persönlich bin so Feuer und Flamme für das IVF-Thema, dass ich super gerne Frauen dazu berate und damit auch schon ein bisschen angefangen habe. Ja, falls du da Fragen hast, wende dich aber auch so einfach gerne an mich. Und ja, lasst mich wissen, wie es euch geht. Wie geht es euch mit Kinderwunsch? Ich finde, kann, muss man aber nicht haben. Wie geht es dir mit Schwangersein? Wie geht es dir mit spätem Schwangersein? Das würde mich natürlich auch interessieren. Ja, wie sind einfach deine Erfahrungen? Bitte, bitte, bitte schreib mir. Ich packe in dieser Folge auch einfach mal meine E-Mail-Adresse unten rein. Vielleicht hast du Lust, mir per E-Mail zu schreiben oder sonst natürlich auch gerne auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Website. Und mir ist es ganz wichtig, an dieser Stelle noch einmal Danke zu sagen, nämlich einigen Personen, die mich so lieb auf diesem Weg begleitet haben. Das ist zum einen einmal Christine Götz mit ihren Hypnosen, dann Dr. Luca Willemir aus Nizza, der es leider wahrscheinlich nicht hört, aber auch an dieser Stelle Dankeschön fürs Mutmachen. Mein größter Dank wirklich an meine zwei Engel, Jasmin und Mert von Eurocare, IVF Zypern. Ihr seid der absolute Hammer und so großartig. Es war einfach nur eine schöne Erfahrung und ihr zeigt einfach, dass IVF ICSI kein unpersönlicher Prozess sein muss, sondern eure Klinik hat mir war wie eine liebevolle Umarmung und der Doktor ist einfach, ich kann den Namen nicht aussprechen, Dr. Ünzel, ich habe den Nachnamen vergessen, schreibe ich aber auch noch einmal in die Shownotes, ist einfach auch der absolute Wahnsinn und wir sind so glücklich, dass wir euch ausgesucht haben und wir hätten uns nicht vorstellen können, in einer anderen Klinik zu sein oder wir können es uns jetzt nicht vorstellen und wer weiß, vielleicht kommt auch Baby Nummer 2 dann bald über Zypern auf die Welt. Auf jeden Fall, ihr seid großartig. Danke an das ganze Team der Klinik und richtet unsere liebsten Grüße aus. Einen riesigen fetten Dank an Caroline Kreuschmer, die mich so lieb betreut hat und mir die ganzen, alle Fragen beantwortet hat und so meine Blutwerte gecheckt und Ultraschallbilder auch noch einmal angeschaut hat. Und dann auch noch einmal einen Riesendank an Bettina Bräuniger, die vermutlich tollste Hebamme der Welt, die nicht meine Hebamme ist, sondern gerade selber mit einer wunderbaren Tochter zu Hause ist. Und die mich aber so unterstützt hat. Bettina, danke, dass du in mein Leben getreten bist. Danke, dass du gesagt hast, ich kann dich gerne jederzeit mit allem fragen, was ich dann auch getan habe. Und danke, dass es dich gibt. Ich verlinke alle Insta-Profile und alle Websites, soweit vorhanden, einmal in die Shownotes. Und einfach nur danke an meine IVF-Reise-Engel, dass es euch gibt. Und natürlich danke an den tollsten Mann der Welt, der dieses Baby auch ermöglicht hat. Falls dir die Folge gefallen hat, wie immer, freue ich mich natürlich über Bewertungen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, hier bei House of Grace.